Man nehme ein gutes Publikum für die Atmosphäre, ein wahnsinniges Spiel zwischen Littler und Van Gerven für die Unterhaltung am ersten Abend und einen super klinischen Luke Humphreys für den Sieg. Und was bekommt man dann? Einen würdigen Premier League-Auftakt in die Saison 2025. All das jetzt hier in der Analyse bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Es ist die zweite Folge in dieser Woche. Ich bin Kevin Schulte und grüße Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Die Premier League hat angefangen und man muss sagen, auch wenn wir beide vielleicht nicht immer die größten Fans sind, gerade hinten raus, der erste Premier League-Abend, der hat wirklich abgeliefert. Es gab die Wahnsinnsgeschichten rund um der Wiederauflage des WM-Finals, Maike van Gerven gegen Luke Littler. Wir hatten einen unfassbar klinischen Luke Humphreys. Es hat wirklich an diesem Abend Spaß gemacht.
Ja, definitiv ist häufig so, auch in den vergangenen Jahren war das so, dass man dann irgendwie am Anfang noch so motiviert ist und dass das Ganze dann so ein bisschen abebbt über die, was sind es, 17 Wochen in Summe. Jetzt muss man aber sagen, wir hatten ja fast einen historischen Auftritt, denn Luke Littler mit dem zweithöchsten Losing Average in der Geschichte der Premier League, nach Phil Taylor, der 2015 gegen Barney mal eine 115,8 gespielt hat. Also dementsprechend da wirklich ein bombastisches Spiel und dann eben vielleicht auch das ein oder andere Duell, was zumindest sehr, sehr eng und umkämpft war. Am Ende natürlich fehlte dem Finale so ein bisschen die Würze, weil es sehr einseitig verlief zugunsten von Luke Humphreys. Aber insgesamt muss ich auch sagen, war ein guter Auftakt und man muss auch einmal mehr konstatieren, die Premier League-Spieler sind schon ganz ordentlich ausgewählt. Man kann an der einen oder anderen Personalie sicherlich dran rütteln, aber das wird schon so funktionieren, wie eine Premier League dann auch funktionieren kann. Nicht über 17 Wochen hinweg für alle, für die Nerds auch eben insbesondere dann nicht, aber so für die große Masse wird das auch diesmal wieder klappen.
Ja, da gehe ich komplett mit, was du sagst. Also ich meine, man hat schon nochmal in dieser Premier League, würde ich sagen, so drei Spiele hat man jetzt auch gesehen mit Littler, Humphreys, Van Gerven, die so ein bisschen über dem Rest stehen. Und du hast auch gesagt, also man könnte vielleicht vereinzelt Spieler austauschen. Ich glaube aber nicht, dass wenn man jetzt beispielsweise, ich meine, ist klar, wenn du hier sowas ansprichst, wenn man jetzt Espinel mit Vandenberg, mit Clayton, mit wem auch immer tauschen würde, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie die Premier League superlich verändern würde vom Grundniveau an sich. Sind das schon wirklich die Top-Spieler der PDC und das kann man sich dann auch schon anschauen.
So ist die Lage und dementsprechend würde ich sagen, wir klären jetzt nochmal so ein bisschen auf, wie das bei uns vonstatten gehen wird jetzt in den nächsten Wochen mit der Premier League, denn wir werden ja jedes Mal jetzt eine Folge aufnehmen nach dem jeweiligen Donnerstag und die erste Folge in einem Monat, die wird dann, also die erste zusätzliche Folge, die wird dann eben für alle auf allen Kanälen hörbar sein und die anderen Folgen exklusiv bei Patreon und damit geht es dann eben jetzt in der nächsten Woche nach dem zweiten Spieltag in Glasgow los.
Ganz genau. Und auf Patreon könnt ihr dabei sein für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Wer das noch nicht getan hat, jetzt gerne einmal auf Patreon vorbeischauen und dieses Abo abschließen. Damit unterstützt ihr uns und unsere Arbeit hier im Podcast. Und für euch gibt es, wie Kevin schon gesagt hat, dann eben nochmal drei weitere Folgen im Monat, die ihr dort exklusiv hören könnt. Ansonsten verweisen wir nochmal auf Discord, auf Instagram und auf X. Dort findet ihr die Links zu unseren Accounts in der Folgenbeschreibung. Ebenso natürlich wie auch den Link zu Patreon und in der Folgenbeschreibung findet ihr auch noch den Link zum Sport1 Darts Newsletter und zu den Checkout-T-Shirts, wo du ja auch neulich, wie man jetzt zum Beispiel bei uns auf Instagram gesehen hat, da schließt sich der Kreis, gesehen hat, was du bei dem Kommentieren der Next Gen getragen hast, also wunderbar, aber ich würde sagen, damit soll es das auch sein mit diesem kleinen organisatorischen Block und wir können reingehen mit dem ersten Spieltag der Premier League, gespielt in Belfast und ganz grundsätzlich sollte man mal konstatieren, es war eine tolle Stimmung vor Ort. Das Publikum ging super mit bei den Walk-Ons, insbesondere natürlich bei Espinel und Bunting. Das ist klar. Es war ein guter erster Austragungsort. Lediglich so ein paar Pfiffe und Buhrufe dann auch zum Beispiel gegen Rob Cross in entscheidenden Momenten. Die waren so ein bisschen negativ, aber summa summarum eigentlich ein gutes Publikum.
Ja, definitiv. Das hatte ich auch im Cold Opener schon erwähnt. Also das ging gut ab. Ich würde jetzt noch ergänzen, dass es bei dem Matchstart von Luke Humphreys gegen Michael van Gerven da auch so ein leichtes Buhen gab. Also so ein konstantes Buhen. Nichts, was jetzt irgendwie negativ in das Spiel hätte eingreifen können, aber trotzdem das fiel auf. Und das möchte ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, weil das ja schon was Besonderes ist, dass dann Michael van Gerven der einzige Spieler ohne britischen Pass hier dann eben dann doch der deutlich beliebtere zu sein schien in diesem Duell mit Luke Humphreys. Aber spielerisch werden wir natürlich ohnehin noch drüber sprechen.
Ja, spielerisch, ich meine, du, wenn wir es hier jetzt schon kurz anreißen, dieses Wahnsinnsspiel zwischen Dittler und Van Gerven, es hat wirklich komplett entertained. Also das musst du dir auch mal überlegen. Das geht ja bei Luke Dittler gefühlt auf keine Kuhhaut. Er verliert bei seinen letzten beiden TV-Auftritten mit 108,5 und jetzt fast 114. Also ein absoluter Wahnsinn. Es war ein Spiel, was wirklich, ja, das war eigentlich eine würdige Wiederauflage des WM-Finals. Und es ist eigentlich eher schade, dass die beiden eben schon auf der World Series nach diesem WM-Finale gegeneinander gespielt haben und das jetzt nicht hier das erste Aufeinandertreffen waren. Aber es hat natürlich trotzdem entertained. Es ist einfach mittlerweile schon ein Klassikerspiel. Und was man auch hervorheben muss, auch rein sportlich gesehen, Humphreys fand ich unfassbar gut aufgelegt, insbesondere auf die Doppel, spielt auf den gesamten Abend, also auf diesen ersten Spieltag, erstes Miniturnier, 64,3% auf die Doppel. Das ist wirklich absoluter Spitzenwert. Also man merkt, dass er in letzter Zeit Sonntag noch mit Johnny Clayton trainiert hat. Da hat er sich wohl was abgeguckt. Also auf die Doppel wirklich absoluter Wahnsinn von Luke Humphreys.
Ja, das habe ich so auch selten gesehen, denn gerade über drei Spiele in Folge 65% zu spielen, also zwei von drei Doppel im Schnitt getroffen. Am Ende kommt er, glaube ich, bei einem Tagesaverage von ziemlich genau 100 Punkten raus. Das ist dann gar nicht so viel. Also da würde man denken, Luke Humphreys hat sogar beim Scoring dann noch ein bisschen Luft nach oben präsentiert.
Ja, ich sag mal, Luke Humphreys ist eben meistens eine Scoring-Maschine und lass den mal komplett in seinem Scoring-Tritt sein. Wenn er dann 65% auf die Doppel spielt, also zwei Drittel, dann steht da meistens eher ein Tagesschnitt von 107, 108, weil das ist de facto in den meisten Fällen sein Scoring-Schnitt. Das heißt, da wäre sogar noch Luft nach oben gewesen, dank dieser grandiosen Doppelquote.
Bevor wir dann jetzt detailliert in den Tag reingehen, lass uns nochmal einen Tag nach vorne springen und zwar zum Mittwoch. Es gibt ja immer bei den Premier League Spieltagen diese traditionellen Medientage und vor dem Auftaktspieltag ist das ja dann nochmal ein etwas besondererer Medientag. So auch diesmal. Alle standen Rede und Antwort und Michael van Gerven, der hat für die größten Schlagzeilen gesorgt. Mal wieder hat er das Maul relativ weit aufgemacht. Mich würde deine Meinung interessieren. Er hat sich nämlich über Luke Littler beschwert, der 45 Minuten zu spät kam zu diesem Medientag. Und das Zitat, was hängen geblieben ist, die PDC sollte ihn nicht wie ein Baby behandeln.
Ich kann es in gewisser Weise verstehen, weil auch ein Luke Littler als absoluter Topstar der PDC sollte keinen Vorzug, keine Sonderbehandlung vor den anderen bekommen. Aber ich weiß nicht, sind Gründe bekannt, warum Littler da jetzt zu spät war? Also ist er jetzt einfach, waren die alle schon drei Stunden vorher angereist und sind erst dann einfach eine Dreiviertelstunde später aus dem Hotel als alle anderen gekommen? Oder ist Luke Littler vielleicht auch an dem Tag morgens erst irgendwie nach Belfast gereist und der Flieger hatte ein bisschen Verspätung, sie standen im Stau, was auch immer und dann, keine Ahnung, hat es eben ein bisschen länger gedauert. Ich meine, die Premier League-Spieler reisen so viel hin und her und da sind eben auch Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Also wenn das jetzt, ich sag mal, irgendwie reiseverbunden war, was auch immer und jetzt hier nicht irgendwie reine Willkür gewesen ist, dann, ja, also ich meine, dann ist das eben so. Dann sollte man sich da jetzt nicht zu sehr beschweren. Ich verstehe den Punkt von Michael van Gerven. Mit sowas kommt er immer mal wieder um die Ecke. Aber also ich sag mal, gerade wenn es jetzt irgendwie reisebedingt ist, würde ich das nicht zu hoch hängen.
Ja, das Ding, was ihn da so auf die Palme gebracht hat, ist halt, dass sie ja dann dieses Gruppenfoto, das traditionelle Gruppenfoto machen und dementsprechend alle anderen, Michael van Gerven und die sechs weiteren Spieler auf Littler gewartet haben und MVG dann auch meinte, wenn er jetzt für irgendein Interview zu spät ist, ist mir das egal. Da hat er ja nichts mit zu tun. Ne? Aber im Prinzip, ich denke, da hat er einen Punkt und Michael van Gerven, da ist jetzt zumindest in den vergangenen Jahren nichts überliefert, dass er sich bei sowas unprofessionell verhält. Und selbst wenn verkehrstechnisch irgendwas schief lief, eigentlich musst du dann eben so viel Puffer einbauen, dass es klappt. Also dementsprechend, ja, ich finde, den Punkt darf er schon mal machen und fand es jetzt natürlich ganz lustig, dass er das jetzt auch verknüpft hat mit dem Status, dass er jetzt eben 18-Jähriger ist. Also mal schauen, ob das ein kleiner Vorbote ist für den Jahresverlauf, für die nächsten Jahre, für so eine kleine Rivalry, die sich so ein bisschen ausweitet. Vielleicht hat ihn Michael van Gerwen bislang ja auch eher mit Samthandschuhen angepackt. Bin ich sehr gespannt, wie das sich weiter verlaufen wird. Ansonsten eine interessante Aussage, die ist mir noch hängen geblieben von Nathan Aspinall. Der hat einen Vorschlag gemacht, weil er natürlich auch darauf angesprochen wurde, hier Thema, er ist so der umstrittenste Nominierte in der diesjährigen Saison. Und er meinte einfach, also für ihn wäre es gut, wenn in Zukunft einfach die Top 8 der Premier League, der PDC Order of Merit in die Premier League kommen. Dann hätte er jetzt auch nicht davon profitiert, das stimmt, aber es gäbe auch keine Diskussion mehr. Ne? Also wie hältst du es damit?
Ja, auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich meine, man könnte das machen, das wäre aber nicht unbedingt die sportliche Legitimation, dass du auch die 8 besten Spieler dabei hast. Haben wir jetzt vielleicht auch nicht, aber schon ein bisschen eher, als wenn du dann einfach über die Top 8 der Welt siehst. Also ich hab ja häufig schon den Call abgegeben und häufig daneben gelegen, aber also ich weiß nicht, also Dave Chisnell jetzt hier in der Premier League in dieser Verfassung aktuell, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so sehr fühlen würde und ob das auch irgendwie so gerechtfertigt wäre und mit den Top 8 wäre er ja sicher dabei. Und was man dann eben auch sagen müsste, was es so ein bisschen spannend macht, dann rund um das ganze Jahr und auch schon während der WM, ist eben dieses Munkeln und dieses Rätselraten, was man auch in der Szene immer wieder hat. Wer kommt denn jetzt in die Premier League? Für wen gibt es welche Argumente? Und dann kommt irgendjemand ganz Wildes daher und schmeißt so einen abstrusen Call wie Damon Hatter noch mit in den Raum. Und das macht es eben auch so ein bisschen spannend. Und wenn du das nicht mehr hast, sondern wenn es von vornherein klar sind, es sind die Top 8, ja, weiß ich nicht.
Stichwort Damon Hatter, er wäre neben Chisnell und Johnny Clayton der Profiteur gewesen, wenn die Aspinall-Regel gelten würde. Und Aspinall selbst wäre nicht dabei, genauso wie Chris Dobie und Gervin Price. So viel dazu zu diesem theoretischen Gedankenspiel. Was, glaube ich, der größte Punkt ist, der dagegen spricht, ist das, was du jetzt auch schon erwähnt hast. Die PDC will ja sicherlich, dass darum gemunkelt wird. Das generiert unfassbar viel Traffic und dementsprechend wird das so nicht passieren. Da können wir ziemlich sicher sein.
Andererseits wäre das wieder so ein ganz PDC-typisches Ding. Also wenn man jetzt die Parallele zur European Tour zieht, wenn sie dann sagen, es gibt keine Wildcards mehr, es sind die Top 8, die sich sicher dafür qualifizieren, also es gibt ja 8 Qualifikationsplätze, dann können sie die Premier League auch zu einem Ranking-Major machen, weil dann hat ja de facto jeder die Möglichkeit, sich dafür zu qualifizieren und dann wird der Gap noch größer mit der Weltspitze.
Oh Gott, ich habe große Angst. Aber gut, lass uns mal schnell weitermachen. Noch ein Punkt vom Medientag. Und zwar die Gruppenfotos. Also mir ist sofort aufgefallen, die blinzeln ja alle so, weil die halt gegen die Sonne fotografieren. Also das lernt man doch. Ja,
weißt du, warum das so ist?
Ja, sag mal.
Eigentlich war das gar nicht so angesetzt, aber weil Littler da eine Dreiviertelstunde zu spät kam, stand die Sonne schon so tief, dass sie alle gegen die Sonne gucken mussten.
Ach, sehr schön. Nee, aber jetzt im Ernst, also unser allseits beliebter Kollege Jan, der auch häufig hier im Podcast auftritt und ja auch schon bei PDC-Events fotografiert hat und das auch in Zukunft machen wird, der wird sicherlich auch eine Meinung dazu haben. Soll er dann mal kundtun zu gegebenen Zeitpunkt, aber mir ist das schon aufgefallen. Ich verstehe das nicht. Warum macht man das so? Also wegen des Hintergrundes oder?
Ich verstehe, also ich kann es ein bisschen verstehen, weil du dann eben eine relativ natürliche Belichtung auf die Person hast. Aber die Gefahr dabei ist halt immer, dass irgendjemand immer die Augen zu hat, gerade bei 8 Leuten. Und dann musst du wirklich hunderte von Fotos schießen, damit alle perfekt gucken. Aber, also ich finde, da hätten die sich ruhig ein bisschen mehr noch Zeit dafür nehmen können und das vernünftig machen können, weil ich sag mal, selbst auf den Fotos, die dann so jetzt in die ganzen Medien rausgingen, das war nicht nur so, dass der eine oder andere da geblinzelt hatte oder die Augen halb zugekniffen hatte, da hatte Luke Humphries ja auch noch gerade den Mund auf, als wenn er gerade irgendwas gesagt hat. Also ich fand die Fotos, die dann ausgewählt wurden, das fand ich schon irgendwie ein bisschen sehr bescheiden. Also da hätte man sich zumindest ein bisschen mehr Mühe geben können.
Ja, wahrscheinlich hatten alle einfach gar keine Lust mehr, nachdem sie 45 Minuten warten mussten auf Luke Littler.
Das war von Humphreys war das dann die Szene, sagt er, komm jetzt, mach aber auch. Und in dem Moment wurde dann das Foto gemacht und das ging dann um die Welt.
Ja, wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit hier. So sieht es jetzt auch aus mit dieser Folge. Wir sind jetzt schon fast eine Viertelstunde zu Rande und lass uns jetzt mal sprechen über Viertelfinale Nummer 1. Keine Sorge, es wird nicht jede Woche so eine lange Vorrede geben. Es ist ja auch nicht jede Woche Auftaktspieltag. Das Auftaktspiel der diesjährigen Premier League Saison, Chris Doby gegen Gervin Price. Am Ende gewinnt Hollywood diese Partie mit vielen Breaks. Es war ein stetiges Hin und Her. Am Ende gewinnt Doby 6-4.
Es war eine Partie mit relativ vielen Breaks. Es war so ein stetiges Hin und Her, was, glaube ich, schon mal erstmal so ein kleines richtungsweisendes Momentum in der Partie war. Waren 124 Punkte, die Gervin Price auf Bull gecheckt hat, zum 4-3. Aber danach konnte Gervin Price eben nicht mehr ganz so viel nachlegen. Und drei Legs gingen dann am Ende noch an Chris Doby. Der checkt 49 Punkte zum 5-4 gegen die Darts. Und dann am Ende ist es Gervin Price, der Shanghai relativ deutlich auslässt. Doby checkt 72 Punkte zum 6-4. Ich glaube, der letzte Dart in der Hand war es auf der Doppel 12. Hat 60% auf die Doppel. Andere Statistiken auf so demselben Niveau. Also das war schon alles ganz in Ordnung, was Chris Doby hier gespielt hat. Und gerade die Doppel waren dann definitiv nicht verkehrt. Gervin Price hatte sich, glaube ich, gerade für diesen Abend und für die Premier League mehr vorgenommen und wurde dann so ein bisschen gleich gebremst, hat ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen bekommen hier von Chris Doby.
Ja, wäre für seinen neuen YouTube-Kanal wahrscheinlich auch die bessere Geschichte gewesen, wenn er direkt mal irgendwie gezündet hätte. Also bei Gervin Price sehe ich schon jetzt die Gefahr, dass so irgendwie ab Spieltag 11 oder so der Fokus dann komplett verloren geht.
Also ich muss sagen, ich finde den YouTube-Kanal bei Bunting, was er macht, finde ich eigentlich ganz gut. Habe ich mir auch ein paar Videos angeschaut, also wo er da mal so ein bisschen, weiß ich nicht, behind the scenes was zeigt bei einer Exhibition, wo er seinen Trainingsraum da zeigt, wo er zeigt, was er da so hat, wie da so ein Tag in seinem Leben aussieht, finde ich super interessant. Bei Gervin Price, ich kann mir vorstellen, dass er so ein unprofessioneller, aber trotzdem irgendwie unterhaltsamer Bums werden wird, was er da auf YouTube macht. Also ich bin wirklich schon sehr gespannt. Und als ich neulich in seiner Insta-Story gesehen habe, dass er jetzt den YouTube-Kanal aufmacht, also mein erster Gedanke war wirklich nur, bitte nicht.
Ja, man ist so ein bisschen Zeuge eines Unfalls mit Ansage, ne? Also der Unterschied zwischen Bunting und Price, der könnte ja Social-Media-technisch nicht größer sein. Bunting spielt das natürlich hochprofessionell alles aus, das merkt man auch an diesen YouTube-Videos, die du angesprochen hast. Und bei Price sehe ich jetzt halt wirklich die Gefahr, dass er sich auch bei der Pediküre filmt und das dann irgendwie reinstellt mit so zwei
oder
15
wie er da,
ohne irgendwie Vor- und Nachrede. So konzeptlos und auch kontextlos.
Wie er da bei seinem Chippy 501 da irgendwie, weiß ich nicht, Fish and Chips testet und sowas in die Richtung. Also, weil man muss ja auch sagen, bei Bunting, da steckt mit, ich glaube, Mark Dean heißt er, ein professionelles Management dahinter, die sich wirklich da um die Sachen kümmern und die das wirklich gut machen auf Social Media. Und bei Gervin Price, da macht er das ja mit seiner Frau gemeinsam und dann gibt es zum 17. Mal die Ankündigung, dass jetzt hier seine Shirt-Verlosung nochmal verlängert wird und dass es jetzt doch die Shirts aus Bahrain noch gibt und das macht er ganz selten und so weiter. Und dann habe ich dir das ja neulich auch geschickt. Also wir schweifen ein bisschen ab, aber dann gab es eine Insta-Story, wo er da seine Website zur Verlosung von diesem Shop verlinkt und dann, diese Website heißt ja gervinprice.co.uk oder sowas und dann hat er einen Rechtschreibfehler in diesem Link in seinem eigenen Vornamen. Also dann schreibt er da Gervin ohne W und packt das als Link in die Story und jeder, der draufklickt, kommt natürlich nirgendwo hin, weil dieser Link da nicht funktioniert und der Rechtschreibfehler ist nicht irgendwo, sondern ist mitten in seinem Vornamen. Und das ist dann das Social-Media-Game von jemand, der, was sind's, keine Ahnung, 250.000 Follower hat.
Wir halten fest, zu diesem frühen Zeitpunkt, es verspricht eine unterhaltsame Premier League-Saison mit Gervin Price zu werden. Wir wissen aber nicht, ob es sportlich auch so ein Erfolg wird. Zumindest der erste Abend war keiner mit 4-6 raus gegen Doby, über den wir gleich dann also noch sprechen werden. Denn Doby hat ja hier noch ein weiteres Spiel gewonnen und zwar gegen den Mann, der Stephen Bunting rausgenommen hat. Rob Cross gewinnt 6-4 ebenfalls gegen Bunting. Es war das Comeback nach einem Jahrzehnt ohne Premier League für The Bullet und es war dementsprechend ein epischer Walk-On, hat wieder Bock gemacht, wird jetzt auch die weiteren Male sicherlich Bock machen. Ich bin gespannt, ob es sich irgendwann so ein bisschen abnutzt. Wahrscheinlich aber nicht, weil es ja immer eine andere Halle ist. Funktioniert einfach überall. Cross gewinnt dieses Spiel, nachdem es erstmal ein paar Holds gibt, macht er das 3-2 als Break. Bunting hat da einen Dart auf Bull verpasst und dann steht es mittlerweile 5-3 für Voltage und er verpasst die ersten zwei Matchstarts und dann erleben wir einen wirklichen Monstershot. Die 137 Punkte checkt Bunting zum 4-5 über Tops. Und dann lässt sich Rob Cross davon aber nicht beirren, was typisch ist für ihn. Davon hatten wir auch in den vergangenen Wochen gesprochen, vor allen Dingen nach Den Bosch. Da war es ja auch so, dass Cross dann selbst im Finale genau gegen Bunting dann auch so ein kleines Comeback nichts ausmachte. Und das war jetzt hier in dem Fall auch wieder.
Du willst so wie jetzt gerade auch Checkout zweimal wöchentlich hören? Das kannst du ganz einfach tun. Und zwar bei Patreon für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Da gibt es Checkout jede Woche zweimal. Gerne einmal vorbeischauen. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören von dieser Folge. Ja, Rob Cross ist jemand, der dann ab und an mal was auslässt, der eine Phase hat, die oder mal ein Leg, zwei Legs drin hat, die nicht so gut sind, der dir dann ein bisschen was anbietet, aber dann musst du es auch wirklich konsequent nehmen, weil Rob Cross dann auch keiner ist, der sich da jetzt in so einer Negativspirale unfassbar von beirren lässt und wo dann auf einmal gar nichts mehr von kommt, weil er sich dann im Kopf irgendwie selber fertig macht. Also ja, diese 137 Punkte, absolute Weltklasse, dann musst du aber auch noch weitergehen, weil Rob Cross das eben einfach für sich dann nochmal konstant weiterspielt und nimmt dann am Ende 72 Punkte zum Match raus. Es ist der dritte Matchstart auf der Doppel-6, den er dann dort nutzt. Und ja, also Cross war einfach in dieser Partie ein Ticken stärker auf die Doppel, so kann man es sagen.
Dann sprechen wir jetzt über das Highlight-Match des Abends. Littler gegen Van Gerven bereits einmal angesprochen. Und jetzt gehen wir in die Details rein. Hier können wir wirklich fast Leg für Leg durchgehen, denn fast jeder Moment dieses Spiels hatte ein Highlight zu bieten. Das erste Leg, Littlers erste Aufnahme in die neue Premier League-Saison. Vom Titelverteidiger dürfen wir auch nicht vergessen. Er ist Premier League-Titelverteidiger und Weltmeister. Littlers erste Aufnahme eine 180, aber Michael Van Gerven geht direkt mit einem 11-Data vorne weg und dann kontert Luke Littler bei seinem Anwurfleck auch mit einem 11er.
Ja, absoluter Wahnsinnsstart direkt schon, ne? Also wenn du dir das mal überlegst, 11 Darts, das ist so unfassbar gut und damit starten hier beide direkt rein in die Partie. Also absoluter Wahnsinn. Im vierten Leg hatten wir dann von Littler nochmal 161 Punkte, die er checkt. Im fünften Leg lässt Van Gerven so ein bisschen was liegen im Finish. Da ist Littler dann erstmals vorne und ab diesem Moment haben beide dann in jedem Leg so ein bisschen Probleme auf die Doppel, aber ich sag mal, es war schon wirklich eine so unfassbar hochklassige Partie und auch so ein Wahnsinns-Scoring, was die beiden abgerissen haben. Gerade dann nochmal hinten raus, also wirklich eine Partie, die hat schon gehalten, was sie versprochen hat.
Ja, beide eben mit den Schwierigkeiten. Es sah aber so aus, als würde Littler bis zum Schluss mehr Schwierigkeiten haben. Im neunten Leg, es steht mittlerweile 5-3 für Michael Van Gerven, bekommt er die ersten Matchdarts, lässt aber 3 Darts liegen. Und tatsächlich kommt Luke Littler sensationellerweise nochmal in die Partie zurück. Damit hatte ich nicht gerechnet und Littler ebenso wenig, denn in diesem Leg, wo Michael Van Gerven die Matchstarts bekam, da war Littler auch schon so ein bisschen am Lächeln und man merkte ihm an, ja, er will es jetzt irgendwie auch so ein bisschen weglächeln, diese Niederlage. Also da hat er nicht mehr dran geglaubt, aber es gab eben das Comeback im 10. Leg. Michael Van Gerven lässt sich auch nicht beirren, beide starten aber mit einer 180 rein und Littler checkt dann auf Bull für den Decider. Es hätte vermutlich mindestens einen weiteren Matchstart dann auch schon gegeben. Den gab es dann aber im Decider.
Ja, und der Decider ist natürlich wirklich nochmal ein absoluter Wahnsinn, wo Van Gerven wieder mit der 180 reinstartet. Littler, was war es? Ich glaube, mit 140 Punkten hinterher. Und Van Gerven verpasst dann nochmal den 4. Matchstart auf Bull. Und dann war es klar für Luke Littler, 167 Punkte, do or die. Und der erste Dart in der Triple 20 hätte ja nicht besser stecken können, wechselt runter auf die Triple 19 und der war dann richtig ärgerlich, geht ihm am Draht hauchzart in die Triple 7 rein. Also hätte er diesen Dart getroffen, ich hätte es ihm schon wirklich zugetraut, dass er diese 167 Punkte dann nochmal rausnimmt, weil er da wirklich voll im Fokus war und man hat es auch an seiner Reaktion gesehen, schon ärgerlich, dass er dann nicht die Triple 19 dort getroffen hat. Und dann ist es eben Van Gerven, der am Ende diese 25 Punkte auf der Doppel-8 löscht. Und man hat dann auch an seiner Reaktion gesehen, das hat ihm schon auch ein bisschen was bedeutet, hier ja Luke Littler nochmal schlagen zu können.
Denn er hat keinen B-Game Littler geschlagen, im Gegenteil. Littler spielt fast 114 Punkte im Schnitt. Wie gesagt, zweithöchster Losing Average aller Zeiten in der Premier League. Es sind insgesamt von beiden Spielern je 680er gefallen, also wirklich 12 Maximums in 11 Legs. Und insgesamt die Doppelquoten gar nicht so stark. Also das macht die Averages nochmal wertvoller. Und dementsprechend ja, ist es für Michael van Gerwen ein unfassbar wichtiger Sieg, auch früh in dieser Saison direkt das erste Spiel gegen Littler, gegen einen so starken Littler zu gewinnen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für ihn und vor allen Dingen dann auch ein wichtigeres Spiel gewesen als zuletzt, wo sie schon aufeinander getroffen sind. Ne? Also dementsprechend ja, für Michael van Gerwen und für den neutralen Zuschauer vielleicht sogar das bessere Ergebnis, als wenn Littler auch dieses Match noch zieht und Michael van Gerwen dann jetzt irgendwie ja, selbst so eine Leistung, die für seine Verhältnisse, das klingt so negativ, aber 106 oder 105 Punkte sind jetzt auch nicht der Normalstandard von Michael van Gerwen in den vergangenen Jahren. Wenn selbst das dann wieder nicht gereicht hätte, wäre auch blöd gewesen.
Ja, du musst es auch so sehen. Ich meine, also jetzt dem Normalzuschauer, dem Casual-Zuschauer, dem ist die World Series in den Bosch komplett egal. Und der weiß einfach, jetzt war wieder Auflage des WM-Finals, deswegen das Ergebnis mal ausgeklammert. Da ist es für van Gerwen aber auch einfach wichtig, dass er jetzt hier gegen Littler gewonnen hat und nicht wie im WM-Finale eben auch verliert. Und ich sag mal, für Littler eben jetzt hier mit 114 Punkten, also da kannst du dir auch relativ wenig vorwerfen und da kannst du dann auch mal rausgehen. Und am Ende des Tages bleibt, glaube ich, einfach so stehen. Also zum einen, Luke Littler aktuell, was er spielt, ist mit Abstand der beste Spieler der Welt, das kann man so sagen, also auf die letzten Spiele alle gesehen, was er da für Averages gespielt hat, ein absoluter Wahnsinn und für van Gerwen bleibt zu sagen, ja, war eine wichtige Partie mit dieser Prämisse im Spiel gegen Littler und wenn du in der Premier League die Playoffs erreichen möchtest, dann ist es fast wichtiger, als hier und da einen Tagessieg zu holen, dass du konstant immer die erste Runde überstehst, weil das bringt dir 2 Punkte. Und wir spielen ja in diesem System, was komplett hin und her rotiert. Das heißt, du hast eben auch nicht Luke Littler in der ersten Runde an jedem Spieltag. Und es gibt in der ersten Runde noch viel einfachere Lose, um ein Spiel zu gewinnen, als Luke Littler. Und wenn du das jetzt eben schon mal geschafft hast, hier auch nochmal 2 Punkte eingeheimst hast, ja, Haken hinter, tipptopp.
Ja, ich sehe Michael van Gerwen auch genau, weil er solche Spiele immer noch im Tank hat, am Ende in all meinen Szenarien zumindest unter den Top 4. Also das wird er schaffen, daran glaube ich. Ich glaube, das Problem, das sehen wir auch später, wenn wir jetzt über das Spiel gegen Humphrey sprechen, was jetzt auch nicht schlecht war, aber ja, er schafft es dann zu selten, so eine Leistung wie gegen Littler so vollends nochmal zu bestätigen. Das war ja jetzt an diesem Abend fast der Fall, weil er 2 wirklich gute Spiele hatte. Ich glaube, wir werden aber noch Abende sehen, wo wir van Gerwen in einem Spiel so richtig stark sehen und in dem anderen dann im Halbfinale wirklich deutlich schwächer. Ich glaube, das werden wir auch noch erleben. Deswegen Michael van Gerwen jetzt sicherlich keiner, der die meisten Tagessiege holt, würde ich mich trauen zu sagen, aber der am Ende schon unter die Top 4 gelangen müsste, um so zu formulieren. Wollen wir weitermachen mit dem 4. und letzten Viertelfinale? Das hat Luke Humphreys gewonnen gegen Nathan Aspinall. Es war das einzige Viertelfinale, was wirklich eine klare Kiste war. Mit 6-2 steht 4-0 schnell für Humphreys, der am Ende bei 60% auf die Doppel steht. Und das sollte dann schon mal ein positives Anzeichen für den gesamten Abend sein. 105 im Schnitt. Die stärkste Phase von Humphreys waren die Legs 2, 3 und 4. Da nimmt er 3 richtig schöne Checkouts mit. 93, 139, 85 Punkte. Dann kommt Aspinall nochmal zurück. Erstmal das 1-4, das bejubelt er so ein bisschen ironisch. Das 2-4 dann allerdings schon ein bisschen kämpferischer, aber Humphreys direkt mit dem Rebreak und dann war die Messe auch gelesen.
Ja, dann macht Humphreys das hinten raus auch konsequent, checkt dann nochmal 92 und 75 Punkte und man muss sagen, hier hat sich schon angedeutet, wie gut der Mann an diesem Abend bei seinen Finishes und auf die Doppel unterwegs war. Also abgesehen von 16 Punkten in Leg 1 checkt er immer Kombinationsfinishes, das niedrigste dabei mit 75 Punkten, das höchste mit 139 Punkten und wenn du diese Chancen einfach immer rausnimmst, dann ist das so unfassbar klinisch, was er da gezeigt hat und gerade diese 139 Punkte, die du eben angesprochen hast in dieser Phase der Legs 2 bis 4, die waren halt auch nochmal richtig stark, weil Aspinall eben auf 20 Punkten dort Rest steht und ich sag mal, damit lässt du jemanden dann gar nicht erst in die Partie und wenn es dann relativ schnell 4-0 steht, dann ist in der Premier League im Modus Best of 11 Legs einfach die Messe auch schon relativ schnell gelesen und da weiß Humphreys mittlerweile mit dieser Erfahrung schon, wie er solche Spiele halt auch, ich sag mal, bestreitet, wann es richtig wichtig ist und wann du dann einen Gegner, auch einen Kämpfer wie Nathan Aspinall, gar nicht mehr richtig in die Partie kommen lässt.
Dann lass uns jetzt in die Halbfinals reingehen. Chris Doby gewinnt Halbfinale 1 gegen Rob Cross mit 6-4. Das war die schwächste Partie des ersten Abends mit Abstand. Es war insgesamt vor allen Dingen auf die Doppel wirklich schwach. Insgesamt 21 Fehldarts von beiden Spielern kumuliert. Doby, der schafft in der Anfangsphase einen Break. Das kann sich Cross aber dann zum 3-3 zurückholen. Dann checkt Rob Cross 132 Punkte zum 4-3. Und dann geht es weiter mit diesen starken High-Finishes. Doby nimmt 170 raus, allerdings ohne Druck, muss man fairerweise sagen, von Cross. Der war nicht im Finish-Bereich. Dann Doby mit dem Shanghai-Finish zum 5-4. Das war ein Break, ein wichtiges Break, die eine Chance genutzt, als Rob Cross auf Doppel-14 Rest steht. Und letztlich dann der Knackpunkt, der die Partie entscheidet. Am Ende ein 6-4 auf der Doppel-8 und für Chris Doby ein weiterer Punkt und damit verbunden einmal mehr wieder diese Gretchenfrage, es ist irgendwie doch nicht richtig fair, dass es für den Sieg im Halbfinale einen Punkt weniger gibt, also das begreife ich nach wie vor nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht so hundertprozentig, wie die Punkteverteilung kommt, also kannst du ja auch einfach mit 2, 4 und 6 Punkten arbeiten, also jeder Sieg bringt dir 2 Punkte, aber letztendlich wird sowas hier jetzt irgendwie die Premier League nicht entscheiden, aber ja, für Chris Doby einfach auch schon mal, auch wenn es jetzt kein guter Sieg war, einfach ein wichtiger Sieg, hier durchzukommen. Knackpunkt, wie du gesagt hast, diese 120 Punkte zum 5-4. Am Ende macht er es dann nochmal ja, zu und fertig ist das Ding. Und ich glaube, für ihn gerade mit dem Finaleinzug ein Ergebnis, mit dem er hier direkt, also was er in dieser gut besetzten Premier League direkt mitnimmt zu Beginn.
Genau wie vor 2 Jahren bei seinem Premier League-Debüt, auch da beim Auftaktabend direkt im Finale gestanden, da sogar den ganzen Abend gewonnen. Das sollte jetzt hier nicht mehr passieren, denn sein
Finale. Hat er da nicht auch eine 170 gecheckt?
Es kann gut sein, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er den Abend auch gewonnen und dann hatte er auch enorm viele gute Spiele in den ersten Runden der nächsten Wochen, hat aber im laufenden Band immer verloren, immer mit 100 plus. Hat aber immer 4, 6, 5, 6 und so verloren. Aber er hatte dann eben nach dem ersten Abend direkt 5 Punkte. Diesmal sollten es 3 Punkte sein. Denn er ist gegen einen Luke Humphreys reingelaufen. Über das Spiel sprechen wir gleich kurz. Wir müssen aber vor allen Dingen jetzt über Halbfinale 2 sprechen, über den Sieg von Humphreys gegen Van Gerven. Van Gerven nimmt hier die volle Leg-Distanz mit, diesmal allerdings der Decider nicht auf seiner Seite.
Ja, und in diesem Spiel ist es anders in dem Spiel gegen Luke Littler. Michael van Gerven, der den höheren Schnitt spielt als Luke Humphreys. Luke Humphreys knapp bei 100 Punkten, Michael van Gerven bei 101,5 Punkten. Aber Humphreys wieder einmal super stark auf die Doppel unterwegs gewesen. Also 54,5%, 6 von 11 Darts gecheckt. Knackpunkt definitiv zu Beginn der Partie schon mal, als er 140 Punkte checkt zum 3-1. Van Gerven wartet da auf 32 Rest, aber Humphreys kann sich diesen Moment eben mitnehmen. Dann dreht Michael van Gerven die Partie. Es steht 4-3 und dann muss er eigentlich das 5-3 machen. Verpasst da wirklich mehrere Darts auf Doppel und wenn er das macht, dann bin ich mir relativ sicher, dass Michael van Gerven auch diese Partie gewinnt. Aber dann steht es eben 4-4 anstatt 5-3. Und beim Stand von 4-4, da checkt Luke Humphreys dann nochmal 120 Punkte und im Decider, wie so unfassbar häufig, wenn es bei Humphreys irgendwie wichtig wird, wir in den Decider kommen, spielt er einfach, in Anführungsstrichen, bei eigenem Anwurf, 5. Aufnahme und raus, fertig. Und dann ist das Ding an Luke Humphreys gegangen.
Ja, und damit gewinnst du eben 9 von 10 Spiele, wenn du bei eigenem Anwurf einen 15er spielst. Luke Humphreys einmal mehr da wirklich klinisch in diesen entscheidenden Situationen und das verhilft ihm zum Sieg. Es war der 9. Sieg aus den letzten 10 Duellen mit Michael van Gerven. Insgesamt die Head-to-Head-Bilanz bei 14-14. Also das bringt ihm jetzt den Ausgleich nach 28 Spielen. Das ist auch noch eine interessante Randnotiz. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Endspiel und sprechen einmal mehr über Chris Doby. Ich habe jetzt gerade auch nochmal die Minute genutzt, als du gesprochen hast und nachgeschaut. Also 2023 ebenfalls in Belfast. Die erste Nacht, Doby gewinnt gegen Wright, Aspinall und gegen Van Gerven. Spielt immer 95-96. Hat den highest Checkout des Abends mit einer 170. Also du hattest komplett recht. Die meisten 180er hatte er auch. Das war diesmal auch der Fall. Ich glaube analog mit Michael Van Gerven. Und insgesamt sind an Nacht Nummer 1 2023 38 180er gefallen, genauso viele diesmal. Also so schließt sich der Kreis.
Ja, das ist doch Wahnsinn. Das sind Statistiken, die man auch mal ausgraben muss, was du hier mal so innerhalb von einer Minute kurz im Podcast recherchierst. Also ja, interessante Sache. So schließt sich der Kreis und spricht dann auch so ein bisschen jetzt halt wieder für die Qualität dieser Premier League, so muss man es sagen. Also 38, 180er an so einem Abend, das kommt schon nicht von ungefähr.
Ja, und obwohl es gar nicht mehr so ganz viele Chancen gab eben im Endspiel, denn es war ein klares Duell, ein klarer 6:1-Sieg für Humphreys, der überragend ist auf die Doppel, mal wieder überragend. Diesmal war es aber der mit Abstand beste Auftritt an diesem Abend. Er hat nur einen Dart ausgelassen. Humphreys eröffnet die Partie auch gleich mit einem High-Finish, nimmt die 128 mit, checkt dann unter anderem zweimal 100 Punkte, steht dann irgendwann 5-0. Dobie dann eigentlich schon ja, nach dem 0-3 komplett gebrochen. Da verliert er zum zweiten Mal den eigenen Anwurf. Dann gibt es zumindest noch das Ehrenleck in Leg Nummer 6. 126er Checkout auf Bull mitgenommen. 19 Triple 19 Bullseye zum 1-5. Und am Ende steht ein klares 6-1 für Humphreys, der diese Partie auch mal wieder nicht über Scoring dominiert, sondern über die unfassbar guten Doppel.
Ja, und die Doppel waren in dieser Partie eben noch mal besser. Da steht er bei 85,7%. Das sind 6 von 7 Darts. Wenn er da ohne Druck diesen bei 28 Punkten Rest nicht diesen einen Dart auf der Doppel 14 auslässt, wo er dann mit dem zweiten checkt, dann könnte er hier sogar bei 6 von 6 stehen. Also das war wirklich absoluter Wahnsinn. Und somit beschließt Luke Humphreys diesen Abend mit folgenden Stats. Du hast es angesprochen, ziemlich genau 100 Punkte im Average, 100,14, um ganz genau unterwegs zu sein, und eben von mir vorhin angesprochen 64,3% auf die Doppel, 18 von 28 Darts an diesem Abend. Der Average, okay, haben wir auch vorhin schon angesprochen, aber insbesondere diese Doppelquote, also das ist schon richtig, richtig gut. Da darfst du kein einziges Off-Spiel oder so auf die Doppel haben, und das hatte er eben nicht, und das war schon ja der Nummer 1 der Welt würdig. Aber trotzdem hat er dann in einem Interview noch spannende Aussagen danach getroffen. Und zwar hat er gesagt, zum einen ist das die härteste Premier League, die hier gespielt wird. Und er hat auch gesagt, was ich eben auch schon einmal kurz angesprochen habe, Littler ist weiterhin der beste Spieler der Welt. Da könnte man jetzt natürlich aus Luke Humphreys Sicht auch anders rangehen und anders argumentieren und sagen, ich bin die Nummer 1 der Welt, ich habe hier diesen Abend gewonnen und so weiter und so fort. Aber ich finde es eigentlich taktisch clever, was er macht, weil ich meine, mit den Stats, die Littler aktuell spielt und als Weltmeister und so weiter, da kann man das eben so auch verkaufen. Und er nimmt sich selber, wie auch schon so häufig, weil das eben nicht zu sehr an seinem Ego kratzt und er da nicht irgendwie zu eitel ist, nimmt er sich selber eine ganze Menge Druck, wenn er, ich sag mal, so ein bisschen uneitel ist, über seinen Schatten springt und sagt, ja gut, Luke Littler ist halt aktuell der beste Spieler der Welt, aber ich gewinne die Dinger hier halt.
Diese kaum vorhandene Eitelkeit, gerade im Vergleich zu anderen Spitzenspielern im Darts, ist ein großer Vorteil von Luke Humphreys. Und das macht dann eben solche Aussagen möglich. In dem Fall sage ich auch, das ist total smart. Einerseits ist es keine Quatschaussage. Er sagt jetzt irgendwie nicht, Gervin Price ist immer noch der beste Spieler der Welt oder so, was jetzt irgendwie von keinen Stats, von keinen Ergebnissen gedeckt ist. Das ist bei Littler zweifellos anders. Er ist der Weltmeister und vor allen Dingen liefert er hier, obwohl er eine Nullerrunde hinlegt, im ersten Spieltag einen 113er Schnitt. So, und es ist natürlich aus einem anderen Grund auch smart. Er nimmt den Druck von seinen Schultern noch weiter weg und platziert den Druck auf den Schultern von Luke Littler. Und möglicherweise ist das die einzige Möglichkeit, um Luke Littler so ein bisschen einzuhegen, um so ein bisschen etwas zu erzeugen bei Littler, was ich vielleicht beschreiben möchte als, ja, so ein bisschen diese Probleme dann, wenn, also vergleichsweise kleine Probleme, die auftauchen können, wenn die Momente noch größer und größer werden. Also wenn die großen Spiele anstehen, wenn es eben nicht in Den Bosch oder in Bahrain gegen die Konkurrenz geht, sondern dann in der Premier League. Wir haben das im letzten Jahr in Ansätzen ein bisschen gesehen. Luke Littler ist aus diversen Major-Turnieren in der ersten Runde ausgeschieden, dürfen wir nicht vergessen. Vor allen Dingen dann auch wirklich teils absurde Niederlagen wie gegen Andrew Gilding bei der EM in Dortmund. Also
das nimmst du zurück.
Dementsprechend, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, um da irgendwie so ein bisschen was rauszukitzeln, was dann negativ auf Littler einzahlt, ohne dass das jetzt irgendwie strukturell Probleme ihm bereitet. Aber so funktioniert Sport, und dementsprechend, Humphreys verpackt es dann in eine sehr smarte Aussage. Es ist jetzt kein Mindgame, wie wir es kennen, dass er irgendwie einen Quatsch erzählt, der dann irgendwie da was auslösen soll, sondern im Prinzip lobt er Littler, aber es ist irgendwie dann auch ein Lob, was so ein bisschen natürlich ja eine Intention, wo eine Intention mitschwingt, nach dem Motto, ja hier, der Druck, der soll mal schön weiter bei dir manifestiert bleiben.
Dann lass uns damit jetzt den Haken setzen hinter diesen ersten Premier League Spieltag und wir gehen zum Ausblick, schauen einmal auf den Spieltag 2, der dann in Glasgow gespielt wird. Wir haben die folgenden Paarungen im Viertelfinale: Rob Cross gegen Luke Littler, Michael van Gerwen gegen Stephen Bunting, Nathan Aspinall gegen Gervin Price und Luke Humphreys gegen Chris Doby. Was wäre so dein Tipp an diesem Abend, nachdem wir jetzt alle schon einmal gesehen haben, dieses Draw kennen, was denkst du, wer kann sich hier diesen Abend sichern?
Ich glaube, das könnte jetzt der Littler-Abend werden, nachdem er jetzt am ersten Abend eine Nullerrunde hinlegt, hier gegen Rob Cross. Da traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er da gewinnt, weil er mit der Scoring-Power, glaube ich, relativ häufig an einem Cross vorbeikommen sollte und wird. Dann möglicherweise Rematch im Halbfinale. Ich würde mich aber trauen zu sagen, wenn wir jetzt hier so in die Glaskugel blicken, dass Bunting einfach mal Van Gerwen schlägt und dann haben wir eben im Halbfinale Littler-Bunting. Und das andere Halbfinale, da würde ich jetzt einfach mal tippen auf Aspinall gegen Humphreys. Willst du jede Woche 2 Folgen hören? Kein Problem, unterstütze uns einfach bei Patreon. Für nur 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat bist du schon dabei. Vielen Dank.
Ja, ich werfe auch mal einen Blick in die Glasgow-Kugel und ich würde sagen, es ist erstmal Luke Littler gegen Stephen Bunting, genauso wie du das auch gesagt hast. Und dann sehe ich Price und Humphreys. Und im Finale sehe ich dann Bunting und Humphreys mit einem weiteren Sieg für Luke Humphreys. Also ich glaube, Littler kommt gegen Cross durch, wird dann aber gegen den Sieger aus der Partie von Gervin Bunting ausscheiden. Ist aber auch alles irrelevant, denn am Ende ist es Luke Humphreys, der sich back-to-back hier einen Tagessieg in der Premier League holt.
Ja, am Ende wird es ein Luke sein, nur ich sage Luke Littler im Finale gegen Humphreys in Glasgow. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch weiter ein bisschen über die Lukes, denn wir haben vor dem ersten Spieltag, ganz wichtig zu erwähnen, wir haben vor dem ersten Spieltag uns gegenseitig mal so eine Endtabelle, so eine Prediction für die Premier League vor den Latz geknallt. Und ja, Micha, du darfst gerne anfangen und deine präsentieren und erklären.
Kann ich sehr gerne machen. Also, was denke ich, wie die Premier League am Ende nach 16 Spieltagen aussehen wird? Wie verteilen sich die 8 Spieler? Für mich auf Platz 1, ich fange oben an, Luke Humphreys ist für mich der konstanteste Spieler, was das angeht. Also Littler vielleicht noch etwas explosiver, aber ich glaube, Humphreys wird diese Premier League in dieser Rangliste in der Tabelle nach 16 Spieltagen gewinnen. Dann gefolgt für mich von Stephen Bunting, den ich so ein bisschen als Überraschungskandidaten vor dem einen oder anderen Spieler sehe, weil ich glaube, dass er auch eine sehr konstante Saison hier spielen wird. Ich nehme da insbesondere jetzt einfach mal auch, ja, die Form von der World Series mit als Begründung, weil da hast du fast das identische Lineup und da schafft ein Stephen Bunting das aktuell auch. Also Bunting für mich auf der 2. Und dann ebenfalls noch in den Playoffs Littler auf der 3 und Van Gerwen auf der 4. Und diese 4 Spieler stehen für mich dann auch so ein bisschen über dem Rest. Also die Premier League so ein bisschen zweigeteilt in meinen Augen. Das wären meine 4 Spieler, die in die Playoffs kommen. Und das würde ich jetzt direkt, wenn man es mir anbietet, auch sofort mit Kusshand nehmen. Auf der 5 sehe ich einen Gervin Price. Nicht unbedingt dann über die Konstanz, dass er überall die erste Runde schafft, aber eben immer mal wieder über so einen Tagessieg, wo er dann sagt, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich hier auch, keine Ahnung, ein YouTube-Video gedreht, jetzt habe ich hier gut bei Chippy 501 gegessen und dann gewinne ich das Ding jetzt hier mal. Auf der 6 Rob Cross, weil der eben eher so ein konstanter Spieler ist, der hier und da die Punkte einheimst, aber auch nicht immer. Auf der 7 Chris Doby, vielleicht ein bisschen weit hinten, was nicht unbedingt zu dem passt, was er average-technisch spielen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Chris Doby da eben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unglücklich ist. Und dann auf der 8 sehe ich Nathan Aspinall, bei dem ich auch nicht weiß, wie er jetzt 16 Wochen am Stück das vom Kopf und auch rein physisch mit seinem Ellenbogen und sowas hier spielen wird. Er wird sicherlich hier und da immer wieder mal Punkte mitnehmen. Also er wird nicht abgeschlagen sein wie ein Peter Wright. Aber ich sehe jetzt auch nicht irgendwie, dass ein Nathan Aspinall hier um die Premier League Playoff-Plätze mitspielt.
Ja, dann leg ich mal nach. Ich habe Humphreys auch auf der 1 und ich denke, so einen kleinen Vorgeschmack haben wir gestern schon gesehen. Warum? Littler für mich aber dann auch die klare 2. Also ja, ein bisschen explosiver als Humphreys. In der Spitze schätze ich ihn auch ein und genau deshalb wird er auch auf eine sehr, sehr große Punktzahl wieder kommen. Wir dürfen nicht vergessen, im Vorjahr sogar die Ligaphase auch als erster beendet. Deswegen für mich die 2, Van Gerwen für mich die 3 und danach gibt es für mich dann eher den Cut in der Premier League. Also ich nehme Bunting hier raus aus dem absoluten Elitenfeld und für mich ist er dann am Ende die 4, also da habe ich mich schon hingetraut, dass Stephen Bunting tatsächlich die Playoffs schafft, aber auch da sehe ich ein Fragezeichen. Für mich Bunting näher an der 5 als an der 3, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube, dass es jetzt schon noch einen Unterschied macht, wenn du das 10 Jahre nicht gespielt hast, diesen Rhythmus, und dementsprechend werden wir da dann auch ein paar Wochen sehen, wo er nicht so richtig gut unterwegs ist. Jetzt gestern hat er jetzt auch nicht total schlecht gespielt gegen Cross, aber das sind eigentlich schon die Duelle, wo er auch ein bisschen punkten sollte. Deswegen glaube ich nicht, dass wir ihn am Ende bei 30 plus Punkten oder so sehen, die es dann wahrscheinlich bräuchte, um Platz 2 zu holen, wie du sagst. Nathan Aspinall bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Dem traue ich in der Premier League deutlich mehr zu als anderswo, als auf European Tour Bühnen und so, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, dass er es vor allen Dingen für diese Abende eher so ein bisschen ausstellen kann, die Schmerzen und so und die Probleme. Man merkt es immer, dass er eben richtig geboostet wird durch diesen Walk-on und in den großen Hallen, da greift das noch ein bisschen mehr um sich, schlägt noch ein bisschen mehr positiv um sich und eben dann auf zahlt positiv ein auf Nathan Aspinall. Deswegen für mich nach wie vor ein Playoff-Contender sogar, aber am Ende die 5, Price die 6. Kann aber auch Richtung 4 gehen, kann aber auch Richtung 8 gehen. Sehr große Fragezeichen, deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, ja, setze ihn so ein bisschen in die Mitte dieses unteren Segments. Rob Cross für mich die 7 und Chris Doby die 8, aber das sind auch wirklich sehr, sehr knappe Unterschiede. Doby hat ja jetzt auch schon 3 Punkte mitgenommen, Cross auch immerhin schon 2 frühe Punkte am Start. Das ist auch für mich alles fast ein Münzwurf. Also für mich, das ist der größte Unterschied zu dir. Ich schätze Littler dann schon klar auf der 2 ein. Humphreys, Littler, Van Gerwen sind für mich nach wie vor über dem Rest und danach gibt es den Cut. Bei dir gibt es ja den Cut eher so zwischen 4 und 5.
Naja, schauen wir mal, was am Ende wird. Nach 16 Wochen werden wir es wissen und dann können wir hier nochmal drauf zurückkommen. Aber zumindest, ich sag mal, bei den oberen 4, unteren 4ern sind wir uns ja hier schon einig, nur halt eben in anderer Auflistung. Genau, Kevin, was erwartet uns dann denn sonst noch Anfang nächster Woche, bis dann die nächste reguläre Folge von Checkout kommt?
Ja, die nächste reguläre Folge nicht am Montag am Start, sondern erst Mittwoch früh online, weil wir natürlich abwarten, was da am Montag und Dienstag passieren wird. Die ersten beiden Turniere der Players Championship Saison stehen an und dementsprechend natürlich ganz, ganz wichtige Tage in diesem Jahr und vor allen Dingen sind es auch wichtige Tage für Bo Greaves, die zum ersten Mal dabei sein wird, hat ja das erste Wochenende der Challenge Tour ganz vorne abgeschlossen und darf deshalb nachrücken, weil ein paar Spieler natürlich immer fehlen, so auch diesmal der Fall, Jeffrey de Graafen, Benjamin Reuss unter anderem nicht am Start, also dementsprechend rückt sie da nach. Genauso auch ein Stefan Belmont, der unter anderem dabei ist. Und ja, mit Bo Greaves am Start, da bin ich sehr gespannt, ob sie da schon einen frühen Sieg einfahren kann. Also das Spiel hat sie grundsätzlich. Wir haben weitere Thematiken schon oft besprochen, dass sie da aus unserer Sicht oft ein bisschen zu hemdsärmelig reingeht. So nach dem Motto, ja, sie kann da am Ende gar nicht so richtig reüssieren. Das sehen wir komplett anders. Und vielleicht liefert sie sich selbst einen schönen Beweis. Ansonsten haben wir am Wochenende eines der dünnsten Wochenende des gesamten Jahres, muss man fast sagen, weil nichts Größeres ansteht, aber auch hier fliegen zumindest ein paar Pfeile, und zwar Host Nation Qualifier, 4 an der Zahl, deutsche Host Nation Qualifier für die European Tours, und es gibt UK Open Qualis, also so ein bisschen was gibt es auch abseits der Proto-Events nächste Woche, nächste Folge zu besprechen.
Ja, und ich würde sagen, damit können wir es halten und können diese Folge von Checkout für diese Woche dann mit der zweiten Folge hier jetzt eben beschließen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, diese Folge hier ist eigentlich eine Patreon-Exklusivfolge, die allerdings für alle zu hören ist, denn es ist die erste Patreon-Exklusivfolge in jedem Monat, bei der das so ist. Für die weiteren Folgen, also immer die zweite Folge in der Woche, gerne einmal bei uns auf Patreon vorbeischauen. 3,57 Euro pro Monat kostet der ganze Spaß. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung und bei dem Preis ist natürlich die Mehrwertsteuer inbegriffen.
In diesem Sinne würde ich sagen, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann Mitte nächster Woche wieder. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.